jeden Tag eine kleine Kompetenzüberschreitung und einmal im Jahr eine richtige Watsche.
Herzlich willkommen zum InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa. Ich leite das ESPAS Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute lernen wir gemeinsam Philipp Leimgruber kennen. Philipp ist Gesamtprojektleiter bei der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn, und verantwortlich dafür, den Hauptbahnhof Zürich zum digitalsten und persönlichsten Bahnhof der Welt zu verwandeln. Das Gespräch haben wir vor etwas längerer Zeit aufgenommen, als nämlich die SBB Sandbox im Frühjahr diesen Jahres stand. Denn dieser ist der Hingucker am Bahnhof Zürich schlechthin. Dort können Bahnhofsgäste 4 Tage lang die verschiedenen Prototypen von Startups und etablierten Unternehmen testen und Feedback geben. Vom Testen von Apps bis hin zum Probieren von veganem Fleisch war alles dabei. Wie das genau funktioniert, erzählt uns Philipp mit großer Freude. Darüber hinaus hat sein Team in 24 Monaten 24 Piloten umgesetzt. Und wie sie das geschafft haben, auf welche Widerstände sie gestoßen sind und wie sie diese überwunden haben, das erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe die große Freude, heute in Zürich zu sein, beziehungsweise ganz genau zu sein am Hauptbahnhof in Zürich. Mir gegenüber sitzt Philipp Leimgruber. Vielen Dank überhaupt, Philipp, dass du dir an diesem Sonntagnachmittag noch die Zeit nimmst, mit mir eine Stunde diesen Podcast aufzunehmen. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was tust du? Wie bist du der geworden, der du heute geworden bist? Schieß mal los.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, mit dir dieses Interview zu machen, Karin. Mein Name ist Philipp Leimgruber. Ich bin Gesamtprojektleiter von MySmartStation Zürich Habe. Wir sind als SBB eine Challenge eingegangen, zusammen mit Digital Switzerland. Wir haben gewettet, den Zürich Hauptbahnhof zum digitalsten und persönlichsten Verkehrsknotenpunkt der Welt zu entwickeln. Ich glaube, ich kann dazu später noch mehr sagen. Mein Hintergrund, ich bin eigentlich Sozialwissenschaftler. Ich hatte Politologie, Psychologie studiert, habe dann auch promoviert. Also ich war 3,5 Jahre in der Forschung und wollte dann aber mehr unternehmerisch tätig sein und bin dann zur SBB in die Unternehmensentwicklung gekommen. Da dann über die Strategieentwicklung in Digitalisierungsthemen war Product Owner von einer App und bin seit 2 Jahren jetzt bei Immobilien und immer je stärker in die Innovation eigentlich gekommen.
Okay.
Etwas, was mich auszeichnet, ist so meine vielseitigen Interessen. Ist ja manchmal nicht einfach, wenn man das interessiert und das interessiert, weiß man nie so recht, bin ich jetzt am richtigen Ort, weil das würde mich auch noch interessieren. Ja. Aber das hat mich auch bei der SBB, oder die SBB ermöglicht das auch, dass man verschiedene Richtungen einschlagen kann oder Erfahrungen hier sammeln kann. Und ich bin schließlich vom SBB Personenverkehr, ist der größte Mobilitätsanbieter der Schweiz, zu SBB Immobilien gewechselt. Man hat das Gefühl, es ist immer noch SBB. Ist es auf eine Art doch, aber SBB Immobilien ist der zweitgrößte Immobilien-Player auf dem Schweizer Markt. Also eigentlich vom größten Mobilitäts- zum zweitgrößten Immobilien-Player. Und auch von den Themen her mehr von der Strategieentwicklung zum Umsetzen in die Innovation. Ja, also es ist etwas, was ich sehr schätze, dass ich hier so meine unterschiedlichen Interessen auch etappenweise ausleben kann oder mich weiterentwickeln kann.
Cool.
Ja, und wie wird man das? Ich als Sozialwissenschaftler würde jetzt sagen, ja, ein Teil ist Biologie, Persönlichkeit, oder? Bei mir ist da Vielseitigkeit, gewisser Ehrgeiz. Und dann sind es halt auch die Menschen, die dich prägen, die dich auf deinem Weg begleiten und wahrscheinlich auch viele kleine Entscheidungen, die man trifft, und dann wird man zu dieser Person oder steht an diesem Ort und macht das, was man zu diesem Augenblick macht.
Wer hat dich geprägt?
Er hat mich geprägt. Also ich hatte sicher in der Mittelschule, im Gymnasium hatte ich zwei Lehrer, die ich extrem interessant fand, die mich sehr geprägt haben. Mein Vater auch. Aber jetzt auch bei der SBB gab es Führungspersonen, von denen ich sehr viel mitgenommen habe. Ja.
Was hast du zum Beispiel von den Führungspersonen bei der SBB mitgenommen?
Also jetzt...
Oder wer war das überhaupt?
Mal ja, gefragt. Roger Krenbühl kann ich nennen. Mhm. Der war Programmleiter Kundeninformation Plus. Da war ich Product Owner einer App.
Ja.
Und was ich dort gelernt habe bei ihm, ist so, wie er eine unglaubliche Dynamik entfachen konnte. Also wie wir bei ihm extreme hohe Eigenmotivation hatten, weil er uns diesen Spielraum gab und er hatte ein extrem gutes Feeling von wegen, was kann er laufen lassen, wie viel Vertrauen kann er uns geben und wo fragt er nach, wo hakt er ein. Und manchmal habe ich es erst im Rückblick irgendwie ein halbes Jahr später gemerkt, zu diesem Zeitpunkt hat er ja mit irgendeiner Geste, mit irgendeinem Wort hat er mich da ein bisschen in diese Richtung gebracht, die er sah. Und das so dieses Feingespür und er war nie laut, aber er war immer auch irgendwie, er hatte immer alles im Griff. Und ein Satz, der mich extrem prägte, war so ein Lehrsatz von ihm: jeden Tag eine kleine Kompetenzüberschreitung. Das muss man machen, dass man in einem Großunternehmen wie die SBB zu was kommt.
Und, okay.
Und das nehme ich mit und ich für mich selber habe ich es noch ergänzt. Ich sage jetzt jeden Tag eine kleine Kompetenzüberschreitung und einmal im Jahr eine richtige Watsche. Die Sandbox beispielsweise, vielleicht kommen wir auch noch dazu, da habe ich auch noch eine Watsche eingebaut.
Schöner Gedanke auf jeden Fall. Lass uns aber direkt reingehen. Also ich habe ja die erste Sandbox, die stand ja glaube ich im Herbst 2018 war die erste Runde. Jetzt findet gerade die, wir haben jetzt Ende März ungefähr, findet die zweite Runde der Sandbox statt. Beschreib mal, was ist denn das eigentlich?
Also wenn ich ein bisschen ausholen darf, also diese Wette, den Zürich Hauptbahnhof zum digitalsten und persönlichsten Verkehrsknotenpunkt der Welt zu machen, dieses Projekt übernahm, habe ich viel auch rumstudiert, ja, was heißt digital, was heißt persönlich, können wir das irgendwie zusammenbringen? Und wir haben da auch mit einer externen Innovationsfirma, mit Creaholic, haben wir da auch eine Ideation gemacht. Und wir haben uns auch immer gedacht, ja, aber hier gehen durch den Zürich Hauptbahnhof gehen ja täglich mehr als 100.000 Leute rein und raus. Und das sind ja auch irgendwie Brains, das sind irgendwie, das ist Kompetenz. Wie können wir das eigentlich nutzen? Also diese Leute, dieses Know-how, das diese Leute haben. Und irgendeinmal sind wir auf den Gedanken gekommen, ja, die könnten uns ja auch Feedback geben zu dem, was wir am entwickeln sind. Und das ist so, das war dann so der Moment, als es bei mir Klick machte, so von, ja, dann bringen wir Digitalisierung, persönlich bringen wir hier zusammen. Also wir können den Kunden erklären, heute im digitalen Zeitalter entwickelt man Produkte mittlerweile über ein Prototyping, also dass man möglichst schnell mal Feedback von den Kunden möchte, hey, macht das Feature Sinn, verstehst du das, oder wie muss es weitergehen? Und dass wir hier eben den Kunden haben, der hier am Zürich Hauptbahnhof ist, wir können hier als SBB auch ein bisschen als Gastgeber auftreten. Also wir haben auch Startups eingeladen, wir haben andere Firmen eingeladen, hier die Sandbox als Plattform zu nutzen, um ihre neuesten Prototypen, digitalen Prototypen mit Kunden zu testen.
Das ist ja jetzt kein Sandkasten. Nee. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also Sandkasten, der Name kommt eigentlich auch so aus der IT-Entwicklung, Sandbox, sagt man. Das ist ein IT-System, da darf man dran rumfingen, reinprogrammieren und es geschieht nichts, was draußen geht. So. Mhm. Und das war eigentlich der Namensgeber. Aber als wir das Konzept konkretisierten, wussten wir auch, oder beziehungsweise die Sandbox war für uns selber eine Hypothese, eine Frage, funktioniert das überhaupt? Wollen Kunden wirklich am Bahnhof sich Zeit nehmen und da irgendwo Feedback geben? Und wie bringen wir die Leute dazu? Und eine Überlegung war, okay, es muss irgendwie ein bisschen still sein. Mhm. Irgendwas muss die Leute aus der Ferne anziehen, die müssen irgendwie wir müssen ein Interesse wecken, da muss etwas crazy sein. Mhm. Und das war eigentlich die Hypothese, wie es rein von der Form her aussehen sollte. Mhm. Das heißt auch, ja, wir haben jetzt eine schrille Sandbox, also ist kein Sand drin, sondern wir haben was aus Gerüstbau gemacht, ein Leichtbau und mit schrillen Farben, also nicht in den SBB Corporate Farben, rot und weiß, sondern es ist gelb und pink.
Okay.
Schrill. Also man sieht es von weit her und man sieht beim zweiten Blick, aha, es ist die SBB. Aber was macht jetzt da die SBB genau? Ah, es ist nicht nur die SBB. Die Leute können mal von Ferne herkommen, sie können sich informieren, an der Sandbox steht geschrieben, was wir da genau machen. Sie merken, ah, da sind auch noch Startups. Mhm. Was machen jetzt die Startups? Und in diesem Moment haben wir dann auch Guides vor Ort, also SB-Leute, die Leute ansprechen und fragen, ja, wollt ihr mal was ausprobieren, wollt ihr mal Feedback geben, kennt ihr diese App oder hattet ihr schon mal dieses Problem? Also kommt rein, ja, 5 Minuten reicht völlig aus. Und so funktioniert eigentlich die Sandbox.
Okay.
Die jetzt zum zweiten Mal stattfindet und 4 Tage.
Man möge mir verzeihen, wenn ich da jetzt ja unflätlich Ausdruck habe. Also es ist ja eine riesige Bahnhofsvorhalle, wie sie, glaube ich, in der Welt ganz häufig gibt. Und wenn man in jeder halbwegs größeren Stadt mal am Bahnhof ausgestiegen ist, dann gibt es ja halt diese riesigen Bahnhofshallen. Und das ist ja hier so ähnlich. Und da fällt dieser Farbklecks in Pink und Gelb, hast du gesagt, genau. Ne? In Pink und Gelb fällt da in dieser eher grau-sandfarben Umgebung einfach stark auf.
Ja. Und wir haben ja auch sehr in die Höhe gebaut. Also
wie hoch ist das ungefähr?
Ich weiß nicht, ich glaube so 15 Meter. Glaube ich. Es ist so gerade das Maximum, was noch zulässig war. Aber darum auch hat uns, also der Gerüstbau, ein Leichtbau hat uns auch erlaubt, dass wir in die Höhe gehen, dass wir auch von weit visibel sind. Weil die Bahnhofshalle ist groß und unser Ziel war auch, wenn man von den Gleisen her aus dem Zug aussteigt und auf das Perron kommt und in die Zwischenhalle, dass man uns schon von weit her sieht. Und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen.
Das definitiv. Gelb-pinker Gerüstbau, 15 Meter in die Höhe. Was ist da jetzt drin? Was passiert da jetzt
drin? Genau, und jetzt... es ist auch schön, dass wir jetzt uns zurückziehen mussten in diesen Projektraum, weil es ist tatsächlich zu laut in der Sandbox. Wir haben zu viele Leute drin, das freut mich nämlich extrem. Wir haben im Moment 3 Teams, die ihre neuesten Prototypen oder ihre Geschäftsideen, zum Teil sind es noch nicht mal Prototypen, den Kunden vorstellen, den Leuten vorstellen. Beispielsweise haben wir ein SBB-Produkt, die Augmented Reality App. Die werden wir Anfang April launchen, also in den Store bringen. Das bringt Echtzeitinformationen den Leuten, gerade auf Smartphone, dort, wo sie stehen. Also wenn sie auf dem Bahnhofsvorplatz sind und nicht wissen, wo jetzt die Tram fährt, können sie mit dem Smartphone über den Bahnhofsvorplatz fahren und sehen, ah, meine Tram Nummer 3 fährt dort, oh, in einer Minute, ich muss mich sputen. Und hier haben wir auch Erfahrungen, wir drücken den Leuten hier das Smartphone in die Finger, die AR-App, und testet es aus, gebt uns Feedback, versteht ihr das, muss das so kommen oder wie würdet ihr es erwarten, wann die Info wie angezeigt wird.
Okay. Inwiefern hilft euch das, diese Rückmeldung, wenn ihr ab April schon live geht?
Einfach noch für die letzten Bugs.
Okay.
Aber es ist korrekt, also wir haben, letztes Jahr waren wir auch schon mit der AR-App in der Sandbox, da haben wir noch viel grundsätzlichere Fragen gestellt und jetzt hast du recht, es hilft uns noch so, die letzten Bugs da rauszunehmen. Beziehungsweise, wir werden zukünftig weitere Releases fahren, also das heißt, es ist dann auch für den nächsten Release sind das hilfreiche Informationen,
die wir Okay.
Aber wir haben beispielsweise auch ein Startup hier vor Ort, die Fleisch machen aus Pflanzen. Oder es schmeckt so wie Fleisch, aber es ist aus pflanzlichem Produkt. Du hast ja schon...
Ich habe das probiert, ja. Ich bin wahnsinnig fasziniert davon. Weil es sah übrigens, ich muss das Bild nachher, ich stelle das Bild mal mit dem Podcast mit online, das sah so ein bisschen aus wie so Dönerfleisch. Mhm. Kennst du das? Also Dönerfleisch, ne?
Ja.
Und das sah irgendwie so aus und dann irgendwie mit... mit Reis, so ein bisschen, ich glaube, irgendeine Soße auf Kokosbasis. Mhm. Und das zusammen, das schmeckt echt gut. Mhm. Ich war fasziniert. Also wenn die nicht gesagt hätten, irgendwie, das ist ein faktisch veganes Produkt, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das fleischfrei ist.
Genau, und Sie checken hier auch ab, was ist so die Kundenakzeptanz. Yeah. Gestern hatten wir...
Kurze Frage, wie heißt denn dieses Startup? Planted.
Ja, genau, Planted.
Planted.
Genau.
Planted heißen die. Planted macht veganes, und zwar wirklich leckeres veganes Fleisch.
Genau. Und gestern war jemand da mit 3D-Drucken, um Torten
drucken?
Nein, die Torten druckst du nicht, sondern nur der Aufguss, weißt du,
diese...
Verziehen.
Genau, ja.
Und hier ist auch die Frage, ja, akzeptieren das die Kunden auch? Sie sehen ziemlich schnell, wow, sieht super geil aus, aber will ich das dann auch essen? Mhm. So. Und das sind eben auch so, möglichst schnell validieren, ist das was die Kunden tatsächlich akzeptieren und wollen? Oder ein bisschen anders?
Okay. Kurz auf die Zahlenebene abgetaucht. Wie viele Teams, Prototypen, was auch immer, können zur gleichen Zeit in der Sandbox
sein? So maximal 4. Wir haben irgendwie so 3 bis 4. Wir machen 2 Blocks pro Tag, einen Vormittagsblock, 3 bis 4 Teams und einen Nachmittagsblock.
Okay.
Das heißt,
18 bis 24 Tage. Teams über die 4 Tage.
Genau.
Also Donnerstag bis Sonntag?
Ja, Donnerstag bis Sonntag.
18 bis 24 Teams und wie konnte man sich darauf, man konnte sich darauf bewerben,
oder? Genau, wir haben da einfach, machen über Social Media, haben wir ein bisschen Werbung gemacht, nicht groß. Auch schon beim ersten Mal mussten wir nicht groß Werbung machen. Mhm. Also wir haben auch mit so Startup Accelerator Programms haben wir auch zusammengearbeitet, einfach für Werbung zu machen, hey, könnt ihr das in eurer Community streuen?
Ja.
Und es haben sich rund, ich glaube auch schon bei der ersten Tour, rund 60 Teams beworben mit ihren Ideen und konnten wir dann auswählen. Und unsere Kriterien waren vor allem, hey, haben diese Teams auch eine echte Fragestellung? Also wir wollen ja, dass sie Hypothesen testen, dass sie ersten Fragen validieren können mit den Kunden.
Aber wäre es nicht besser, wenn man schon was, also als Startup was Fertiges hat und was funktioniert und damit dann auf so eine Sandbox der SBB geht und sich dann da...
Auch. Es macht aber wie beides Sinn. Es macht auch schon Sinn, in einem ganz frühen Stadium vielleicht schon nun mal mit einem Interview zu kommen. Hey, ist meine Idee überhaupt was du brauchst?
Mhm.
Oder ist das nur mein Hirngespinst?
Okay.
Also, dass man auch schon mit Interviews kann man auch schon sehr früh sehr viele Fragen beantwortet kriegen. Okay. Natürlich haben wir hier tendenziell eher so schon Produkte oder schon Prototypen, die zum Anfassen da sind, wo man sich durchklicken kann und da spezifischer schon Feedback geben, beispielsweise auf die Usability, ist das gut programmiert, macht das Design Sinn, verstehe ich das oder sollte das ein bisschen anders programmiert sein.
Okay.
Aber wichtig war für uns, wir wollten keine Promotion, wir wollten nicht, dass irgendwie Leute einfach jetzt ihre Produkte präsentieren kommen, mit den Stellen kommen und das ist Produkt XY, sollte eher anonym sein, mehr so, hey, ich habe Fragen und die möchte ich testen mit Kunden.
Okay. Wie viele haben sich beworben?
Ich glaube, es waren so 50 oder 60, genau.
Okay, 50 in beiden Runden?
Ja. Genau, und und da konnten wir rund 20 auswählen und nebst eben der klaren Testfrage war für uns auch noch wichtig, spricht es ein breites Publikum an, so, weil wir haben hier am Zürich Hauptbahnhof auch so querbeet alle Bevölkerungsschichten und nicht eine spezifische Kundengruppe.
Also die Schweizerische Bundesbahn macht ja vor allem... Also Personennahverkehr, wahrscheinlich recht viel Cargo und Immobiliengeschäft. Warum gibt die SBB, die Schweizerische Bundesbahn, die Möglichkeit, sowas zu machen?
Ja, es ist so, wir haben die Vision oder das langfristige Ziel, dass unsere Großbahnhöfe eigentlich auch so eine Destination an sich wird. Wir wissen nicht, wie werden die Leute in der Schweiz in 20 Jahren reisen. Mhm. Werden die immer noch mit dem Zug unterwegs sein? Werden die mit dem Zug in unsere Bahnhöfe kommen und dann umsteigen? Oder sind die mit selbstfahrenden Autos unterwegs? Also wie positionieren wir unseren Bahnhof eigentlich, der sehr zentral gelegen ist? Und eine Hauptüberlegung ist, hey, wir müssen den Kunden hier etwas bieten, das ein Ziel an sich ist, eine Destination an sich. Also entweder eine super Aufenthaltsqualität, dass man vielleicht auch hier arbeiten kommt für eine halbe Stunde, Stunde, oder dass man das einkaufen kann, was man fürs tägliche Leben braucht, oder weil Events stattfinden, die dich hierher bringen. Also diese super Lage hier im Bahnhof müssen wir so nutzen, dass wir den Leuten einen Mehrwert geben, der mehr ist als nur ein Umsteigeort vom Zug auf den nächsten Zug und oder vom Tram auf den Zug.
Okay.
Und da ist auch die Überlegung mit der Sandbox, hier sind wir auch Gastgeber. Hier bieten wir Möglichkeit, Startups mit anderen Startups zu verknüpfen, Startups mit uns mit der SBB zu vernetzen, Leute mit Kunden, mit Firmen zu vernetzen. Also dass wir so auch hier so ein Element reinbringen von wegen, die SBB ist auch Gastgeber. Nebst dem, dass wir wirklich auch selber, also diese Plattform nutzen wollen, um unsere eigenen Produkte zu testen. Also auch wir machen noch Fortschritte oder wollen Fortschritte machen in unsere Apps oder unsere digitalen Produkte eben auch frühzeitig mit Kunden zu testen, um sie das, um gutes Feedback zu kriegen, beziehungsweise Feedback, worauf wir dann weiterentwickeln können.
Einleitend hast du gesagt, dass das eine kleine Kompetenzüberschreitung pro Tag und eine Riesenwahl pro Jahr. Du hast es kurz angedeutet, inwiefern war die SBB Sandbox gab es da eine Riesenwatsch im Zusammenhang oder war das nur eine tagtägliche kleine Kompetenzüberschreitung?
Nee, es war schon eher eine Watsche.
Okay.
Aber so eine halb kalkulierte Watsche. Wie gesagt, unsere Hypothese war, diese Sandbox muss ein bisschen schriller sein, dass die Leute aufmerksam drauf werden, interessiert sind und sich so langsam annähern können und dann mal so hineintreten können. Und ich bin nach wie vor überzeugt, wenn wir jetzt das im Corporate Design gemacht hätten, irgendwie rot-weiß und wir wären da mit den roten Jacken da gestanden, dass die Leute vor allem kämen für Ticket kaufen, Information und nicht irgendwie vorbereitet, wenn, hier läuft ja etwas anderes. Hier ist zwar SBB drauf, aber was geht da genau ab? Und die Leute nicht mit der Intention kommen, ich kann schnell fragen, wo der Zug fährt, wie ich das Ticket kriege. Weil selbst jetzt, wenn wir mit den roten Jacken dort stehen, die Leute kommen oft mit solchen Fragen, so SBB-spezifischen Fragen. Aber es war in dem Sinn auch so eine Kompetenzüberschreitung, weil ich die Markenführung relativ spät mit einbezogen habe und mussten wir dann noch so nachjustieren. Aber ich bin sehr froh, dass die Markenführung sich auch dann darauf eingelassen hat und denkt, okay, jetzt probieren wir mal das aus. Und ist für uns auch mal so ein Prototyp.
Also wir probieren mal aus
etwas. In diesen Farben und was dann passiert.
Also so. statt
zu
Rot-Blau?
Rot-Weiß.
Rot-Weiß.
Rot-Weiß. Rot-Weiß. Wobei Grau, also wir verwenden auch noch oft so Grau, Dunkelgrau.
Vielleicht ist das aber auch noch zu früh, aber kannst du abschätzen, dass damit im Unternehmen was verändert wird?
Das weiß ich. Also jetzt mit der Sandbox kann ich nicht sagen. Ich bin selber gespannt, wohin jetzt diese Diskussion noch geht. Aber sicher mit unserem Gesamtprojekt My Smart Station Zürich, wo wir innerhalb von 24 Monaten 24 Pilotprojekte umgesetzt haben und wirklich so pilotmäßig. Also etwas, was wir mit sehr viel Geschwindigkeit, sehr kosteneffizient Dinge umgesetzt haben, was jetzt bei SB Immobilien eigentlich ist ja auch ein Bauunternehmen oder Bauauftraggeber noch nicht so angekommen ist. Und glaube ich, diese Kompetenz, die wir da reingebracht haben, die wird sehr honoriert. Und es ist für mich auch ein schönes Zeichen, dass wir mit dem kleinen Team, das wir aufgebaut haben, dass wir mit diesem auch weiterfahren dürfen. Also wir werden uns auch nach dieser Wette in einer Linienorganisation um die Innovation am Bahnhof kümmern dürfen. Also neue Services zu testen oder bestehende Prozesse, die wir haben, zu verbessern. Ja, also von dem her ist es auch ein Erfolg, dass wir mit dieser Challenge, dieser Wette genutzt haben, auch eine neue Herangehensweise in die SBB zu bringen.
Kannst du gleich noch ein paar Beispiele geben? Ja. Was ist in diesen, was waren diese 24 Prototypen oder Piloten pro Monat?
Genau, also insgesamt eben 24 Monate, 24 Pilotprojekte. Ja. Ist auch ein bisschen ein Marketing-Slogan. je nachdem, wie man zählt, wäre es vielleicht auch 1, 2 weniger oder 3, 4 mehr.
Ja.
Ein weiteres Projekt war die Smart Emma. Und zwar haben wir die Kunden voten lassen über eine Online-Voting-Plattform, was für lokale Anbieter sie temporär im Zürich haben, in einem Pop-Up-Store haben wollen. Mhm. Und die Smart Emma, die ist jetzt auch offen über die, seit Februar bis Ende Mai. Da haben sich auch 80 lokale Anbieter, also vom Barbershop über den Pasta-Hersteller, über Honigmacher, haben sich da beworben. Wir hatten 50.000 Votes auf dieser Plattform.
Oui.
Und haben diese rund 20 Anbieter dann ausgewählt. Also die Smart Emma ist so ein Projekt. Weiter die SB Fastlane. Da kann man über die Mein Bahnhof App kann man das Café oder das Sandwich, das man haben möchte, schon vorbestellen. Mhm. Also schon wenn ich im Tram sitze und weiß, ich komme in 15 Minuten an Zürich habe und ich habe nur 5 Minuten Umsteigezeit, kann ich vorbestellen, über die Kreditkarte, die hinterlegt ist, schon bezahlen. Ich gehe rein in den Kaffeeshop, hol's an der Theke ab, sage noch irgendwie die Nummer, kriege meinen Kaffee und kann losgehen, kann auf den Zug gehen.
Ohne mich dann quasi anstellen zu müssen.
Ohne mich anstellen, weil sonst habe ich ja immer so eine gewisse Unsicherheit, irgendwie reicht es noch, reicht es nicht. Und da weiß ich halt genau, ich habe es auf diese Minute bestellt, es steht dort an der Theke, schon bezahlt.
Zum gleichen Preis?
Wie als normaler Preis? Zum gleichen Preis, genau. Beziehungsweise jetzt machen wir promomäßig noch 30% Rabatt.
Okay.
Genau.
Sehr cool.
Aber wir haben auch kleinere Sachen ausprobiert. Wir im Reisezentrum haben wir einen Kurzgeschichtenautomat. Da kann man, wenn man am Warten ist, kann man am Automat eine Kurzgeschichte rauslassen, damit man sich die Zeit verkürzt. Wir hatten aber auch Pilotprojekte, die sich dann nicht ausbezahlt haben, also wo wir Lehrgeld bezahlt haben, aber auch bewusst geschaut haben, funktioniert es nicht. Also wir hatten den Pepper, das ist so ein herziger kleiner Roboter, das Chatbot hatten wir im Reisezentrum und die Hypothese war, können wir Kunden auch schon so ein bisschen empfangen beim Eingang des Reisezentrums und gewisse Fragen, die der Kunde hat, schon dort abfangen. Also nicht, dass sie noch anstehen und dann an der Schalter gehen, sondern Fahrplanauskunft oder einfache Billette, Ticketabfragen schon mit dem Pepper erledigen. Mhm. Aber da haben wir gemerkt, eigentlich technisch funktioniert es, aber wenn die Leute schon mal im Reisezentrum sind, in der Schalterhalle, dann wollen sie auch mit einer echten Person reden.
Und nicht mit so
einem Automat.
Aha. Mit einem Roboter. Das ist mal spannend.
Ja.
Ungefähr 24 Piloten über 24 Monate mit diversen, also Dutzenden Partnern, mit denen ihr das zusammen macht. Wie groß ist dein Team? Also wie viele seid ihr, die tatsächlich das ganze Thema vorantreiben?
Also wir sind zu zweit, die 100% auf dem Projekt arbeiten. Nee, stimmt nicht. Mittlerweile zu dritt. Und dann habe ich ein Kernteam, wo noch so, zähle ich so drei, die Teilzeit vielleicht 30-40% dafür arbeiten. Aber alle natürlich mit einem großen Herzblut. Aber meine Product Owners, Projektleiter, die haben dann je nachdem, welches Projekt noch ein Entwicklungsteam, also die AR-App hat noch ein eigenes Entwicklungsteam, da sind vier Leute drin. Okay. Fastlane hat auch einen externen Partner, wo auch nochmal drei Leute dran sind. Also je nachdem hat jedes Pilotprojekt nochmal Leute hinten dran, die meistens entweder extern oder in einer anderen Abteilung sind. Aber jetzt mein Kernteam ist relativ schmal, aber ja.
Das ist ja eigentlich umso beeindruckender zu schauen, mit wie vielen Menschen man dann doch recht viel auf die Straße bringen kann.
Ja, mein Learning hat wir sind sehr kollaborativ unterwegs. Und wir haben mit sehr vielen Partnern innerhalb der SBB, also als wir die Wette gestartet haben, wussten wir, hey, wir müssen auch Quick Wins erzielen. Wir können jetzt nicht irgendwie warten, bis wir ein offizielles Projekt haben, bis ich ein offizielles Projektbudget habe, bis ich irgendwie alle Personen habe. Wir müssen schon Resultate vorweisen können. Und da sind wir eigentlich ganz früh schon zu unseren Kolleginnen in der SBB gegangen und gefragt, hey, habt ihr irgendwie ein Konzept, habt ihr eine Idee, die sich in Zürich habe, realisieren lässt? Und die ersten 10, 12 Projekte sind eigentlich so entstanden, weil jemand sagt, ja, ich hätte was, könnt ihr noch etwas unterstützen, dann schaffen wir das in 10 Monaten umzusetzen.
Okay.
Und dieser kollaborative Ansatz und Opportunitäten nutzen, haben wir so weitergezogen, dann in einer zweiten Phase auch mehr dann mit externen Partnern, also mit Valora haben wir Cases umgesetzt, beispielsweise, also da haben wir den Bahnhofgutschein auf die SB Mobile App gebracht, das heißt, Leute, die sich in der SB Mobile App registriert haben und mit einem Tracking und wenn wir dort sehen, dieser Kunde hat einen langen Aufenthalt am Zürich Hauptbahnhof, dann können wir einen Kaffeegutschein auf die App spielen. Das heißt, während diesem langen Aufenthalt kann er dann beim Kiosk einen Kaffee abholen. Also wir haben hier mit den Mieten auch die Fastlane, haben wir mit Il Barretto, mit Nordsee, haben wir mit Blume 3000, man kann auch Blumen kaufen über die Fastlane, haben wir sehr partnerschaftlich das zusammen gemacht. Okay. Und die Augmented Reality App konnten wir mit Google partnerschaftlich entwickeln. Also das ist ja, die Technologie ist noch gar nicht auf dem Markt. Wir haben einfach Opportunitäten genutzt, sage ich mal.
Okay.
Wir sind nicht sehr wissenschaftlich vorgegangen, von wegen, was ist jetzt die neueste Technologie, was machen jetzt die anderen Top-Bahnhöfe. Das hatten wir so im Hinterkopf oder aber wir haben vor allem Opportunitäten genutzt.
Wenn ich mal jetzt an verschiedene Konzerne zurückdenke, dann ist ja dieser Versuch oder überhaupt die Bereitschaft, mit irgendwas Unfertigem testweise auszuprobieren, auch noch in so einem recht prominenten Rahmen wie jetzt den Zürcher Hauptbahnhof, nicht unbedingt sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Was hast du deinen Kollegen erzählt, dass die gesagt haben, ja, ich mache mit?
Ist eine gute Frage. Eigentlich, also ich glaube, sowas wie das Pilotieren ist mittlerweile schon recht gut verankert bei uns, bei der SBB. Aber es ist schon so, dass Bruno Lochbrunner eigentlich, mein Partner, er hat so die Wette lanciert eigentlich und ich, wir sind schon lange dabei bei der SBB und kennen sehr viele Leute und wissen auch, hey, das ist jemand, der hilft einfach mit bei solchen Sachen. Okay. Da muss man nicht irgendwie von oben kommen mit einer strategischen Stoßrichtung oder weiß nicht was, sondern der sagt, oder die sagt, ja, ist eine coole Idee, ich bin dabei. Mhm. Und wir wussten von Anfang an, wir wollen nicht Druck von oben haben, jetzt haben wir diese Wette, jetzt müsst ihr, sondern einfach, wer Lust hat, wer es cool findet, mit dem setzen wir was um. Was ich mehr merke, wo ich aber auch ein Learning hatte, ist so eben, das Pilotieren geht schon recht gut, das kann man auch im Management gut verkaufen, schaut, wir machen 6 Monate, dann evaluieren wir und dann geht es entweder weiter oder es geht nicht weiter. Das kennt man langsam, aber was ich merke, was wir noch stärker machen müssen, ist auch so das Pivotieren. Das heißt, wenn wir die ersten Feedbacks kriegen und das heißt, der Kunde sagt, ja, dieses Feature ist cool, aber ich würde es nie brauchen, aber wieso fahrt ihr nicht hier mit dem weiter?
Ja.
Dass wir da die Freiheit haben, ja, okay, ja, lass uns in diese Richtung weitergehen, obwohl die Produktvision eigentlich mal was anderes war. Und weil auch ich muss ab einem gewissen Grad, Investitionsgrad, muss ich Projektsteckbrief schreiben und so.
Ja.
Aber wenn ich da schon ein Jahr im Voraus sagen muss, was dann am Ende rauskommt, auch wenn es nur ein Pilot ist, vergebe ich mir eigentlich sehr viel. Aber da sind wir von der Denke noch nicht so weit, okay, ihr habt eine grobe Vision, ihr habt ein stabiles Vorgehen, ihr wisst, wie ihr dort hinwollt, aber ihr habt auch die Freiheit, neue Wege einzuschlagen.
Okay. Das ist, also dann nochmal für mich zusammengefasst, also das, was geholfen hat, war einerseits schlicht und ergreifend lange dazuzugehören, also den Laden zu kennen, entsprechende Kanäle zu den Leuten zu haben, vernetzt zu sein, sodass man sich gewissermaßen quasi eine gewisse Street Credibility schon quasi aufgebaut hat und die Leute, die dir gesagt haben, hey, ich mach mit, schon wussten, dass ihr keine Chaoten seid und da nicht irgendwas verbrennt, sondern die wussten, okay, wenn die was angreifen, wenn die was machen, dann hat das schon Hand und Fuß. Mhm. Okay. Und das war das eine. Und das andere war dieses, das, was man klassischerweise, glaube ich, ein Stück weit agiles Vorgehen nennt. Ne?
Ja.
Also probieren, lernen, wenn es nicht funktioniert, dann halt was drumherum gehen und nicht zu starr an dem festhalten, was man sich da am Anfang vielleicht ausgedacht hat oder vorgenommen hat.
Genau.
Okay. Was ist euch, also das was ihr euch da, was ihr gerade macht, das ich vorgenommen habe, das scheint ja zumindest auf sehr fruchtbarem Boden gefallen zu sein. Du hattest schon gesagt, dass mit den Kollegen von Markenführung ein bisschen geholpert hat. Mhm. Wie habt ihr die dazu bekommen, dass die gesagt haben, ja, wir lassen uns auf das Experiment ein? Vor allem vor dem Hintergrund, dass man jetzt sehr, sehr klassisch, und ich kenne ja niemanden jetzt da, aber bei Markenführung, jetzt mal mein eigenes Unternehmen außen vor gelassen, Mark Hardorn, schönen Gruß, der ist da sehr offen für eine gewisse Spielerei. Aber bei vielen anderen Konzernen, da ist hier die Markenführung nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sagt, ja, machen wir es mal heute in anderen Farben. Im Gegenteil, deren Aufgabe ist es ja ganz besonders darauf zu achten, dass gewisses Design, gewisse Farben eingehalten werden.
Genau.
Aber wie hast du die dazu
bekommen? Ja, ich glaube auch, auch in anderen Bereichen, viel ist ja schon, also so, dass das Agile schreiben sich jetzt viele auf die Fahne, aber das ist auch so was ich dann ins Spiel einbringen konnte, ist so, ey, lass uns das mal testen, was passiert dann? So, und ich glaube, das war auch ein Grund, warum man sich dann schlussendlich darauf eingelassen hat. Aber man war nicht glücklich darüber. Aber ich war einfach auch mutig. Und das war, glaube ich, auch, also das Rezept bei der Augmented Reality App, da waren wir auch mutig, weil wir wussten, hey, das wird uns mal viel mehr kosten, als wir jetzt zur Verfügung haben. Also wir müssen noch neue Finanzierungsquellen finden. Also gehen wir in eine andere Division noch pitchen, weil wir da vielleicht noch irgendwie auch was Geld kriegen, weil es geht um Kundeninformationen, das heißt auch in anderen Divisionen ein Auftrag. Und ja, da sind wir halt auch dann mit einem Film reingegangen, ein Video von unserer Augmented Reality App, die eine Qualität zeigte, die vielleicht noch in der Realität noch nicht so gut war.
Okay.
Aber wir haben immer irgendwie dann das geliefert, was wir versprochen haben. Und, das ist bei der Sandbox so, das ist bei der Augmented Reality App da. Aber das ist so eine unternehmerische Haltung, die wir einfach von Anfang an eingenommen haben und auch strikt durchgezogen haben. Und dass wir schlussendlich auch das liefern, was wir versprechen, auch wenn wir vielleicht in dem Moment, wo wir das erste Mal mit dem kommen, selber noch nicht ganz genau wissen, wie wir dorthin kommen.
Okay.
Aber ich glaube, dieser unternehmerische Mut, der ist schlussendlich auch ansteckend. Leute kommen dann, melden sich freiwillig als Guides für die Sandbox, weil sie dabei sein wollen, weil sie merken, hey, hier sind auch Leute unterwegs, die sind mal mutig, die überschreiten vielleicht auch mal eine Grenze, aber es läuft was und es ist immer mit bestem Wissen und Gewissen, wie wir arbeiten.
Okay, und jetzt konkret gefragt, wie hast du deine Kollegen von der Markenführung überzeugt?
Lass uns mal das ausprobieren, was ist das Feedback, und dann lass uns evaluieren und weiterentscheiden später entscheiden, wie es dann weitergehen soll bei dritten oder vierten.
Okay. Was ist euch noch begegnet auf dem Weg? Also was war Was hat noch quasi die Hürden, die euch im Laufe der Wochen, Monate begegnet sind?
Ja, eben, die eine Hürde war sicher das Finanzielle, weil wir schnell gemerkt haben, okay, wir sind sehr schmal aufgestellt, wir müssen halt unsere Projekte auch pitchen gehen, aber das heißt auch, meine Product Owner, Product Ownerin, die müssen auch unternehmerisch denken und frühzeitig sagen, hey, es reicht nur noch bis dann. Wo können wir noch irgendwie wo Geld anzapfen? Und wir haben bei der SBB so Innovation Boards, die Gelder verteilen. Okay, gehen wir dort rein. Und schlussendlich haben wir unser ordentliches Projektbudget verdreifacht innerhalb von diesen 24 Monaten.
Am Anfang quasi in der Organisation rumlaufen und für Gelder werben.
Genau. Okay. Und am Anfang hat man mich auch ein bisschen bemitleidet, im Stil, ja, jetzt hast du diese Wette am Haus und hast nicht mal Geld, musst irgendwo Geld kriegen. Stimmt auch, aber am Schluss kann ich sagen, hey, und es gibt auch schon ein gewisses Commitment, wenn mir Leute nochmal explizit Geld geben, das heißt, die glauben dran und die wollen dann auch was zurück. Mhm. Es ist nicht nur so, okay, mach mal was. Mhm. Und von dem her bin ich eigentlich am Anfang, war es auch ein bisschen mühsam, aber jetzt schätze ich es eigentlich, sagen zu können, hey, wir haben nochmal Geld eingetrieben und die Leute erwarten auch was und die wollen auch was zurück, aber sie haben mir auch irgendwie Vertrauen geschenkt. Und das ist eigentlich, finde ich, noch ein schönes Zeichen. Es ist genau so das Entrepreneurship-Dings, dass sich viele Unternehmen auch auf die Fahne schreiben. Es ist einfach eine Hohnschuld. Es ist so, du kannst es nur machen, wenn du selber lebst. Das ist meine Erfahrung. Man kann sich als Unternehmen noch lange auf die Fahne schreiben oder von HR irgendwie ein Programm machen, ja, Unternehmertum fördern, irgendwie Persönlichkeiten fördern. Ich habe einfach gemerkt, ich muss selber den Mut haben, da hinzustehen, Risiko zu nehmen.
Ja.
Und dann merkt man auch, doch, man kommt weiter, es bewirkt etwas. Aber ich kann nicht darauf warten, bis jemand sagt, hey, wir fördern jetzt Unternehmertum. Ich muss es einfordern, ich muss es leben.
Du hast ja ganz viel schon erzählt, was du im Rahmen dieses Gesamtprojekts quasi schon an gelernt hast. Wie lernst du so prinzipiell?
Also vorneweg, ich habe vor allem ein riesen Aufholpotenzial in meiner Lernfähigkeit. Ich war früher extrem verkopft und habe gemerkt, ja, ich muss, ich kann nicht alles durchdenken, weil es kommt dann sowieso nicht so raus, wie ich es mir durchgedacht habe. Muss viel mehr Mut haben, mich aus der Komfortzone rauszubewegen. Und dann mal schauen, und wie tut das jetzt? Und wie fühlt sich das an? Und dieser Leitsatz von wegen, ich kann gar nicht verlieren, es kann nur etwas gelingen oder ich kann lernen. Das ist was man schnell mal liest und das macht Sinn. Aber das langsam zu verinnerlichen, hey, es kann nur gelingen oder ich kann nur lernen. Aber verlieren gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Okay.
Und das versuche ich, und das gelingt mir, glaube ich, auch immer wie besser, diesen Leitsatz auch zu leben. Und dann finde ich es einfach auch wichtig, einerseits eben Mut haben, Neues ausprobieren, sich beobachten, wie es einem geht dabei, ob man in diese Richtung weitergehen kann. Ist für mich auch Freunde sehr wichtig, die einem auch mal Feedback geben, außerhalb der Bubble, weil oft verliert man sich auch in seiner Bubble, in seiner Welt und plötzlich merkt man, aha, ja, eigentlich, das gibt es ja auch noch und das sind ja eigentlich auch noch Themen oder dort könnte man ja auch stehen und jemand gibt eine Außensicht. Also das finde ich für mich persönlich sehr wichtig.
Was wäre so dein Rat an diejenigen, die Innovationsprojekte starten möchten, was wäre dein Rat an diese Menschen?
Ich glaube eben schon, auch hier nicht verkopft vorzugehen, nicht zu lange in Recherche Zeit reinstecken, nicht irgendwie von strategischen Stoßrichtungen etwas hinunterbrechen und dann ein Projekt starten, sondern mehr so von den Kunden her, von Opportunitäten her denken und dann will ich aber mal loslegen und früh auch mit den Kunden wieder validieren, hey, stößt das auf Resonanz, können wir mit dem was bewirken, ja, das wäre mein Ansatz. Und auch aber auch mit den Mitarbeitern, die vorne am Kunden sind, dorthin zu gehen und mit ihnen schauen, hey, was sind eigentlich Pains, was sind Gains, was können wir machen? Und eben nicht top-down, sondern wirklich von unten Innovation betreiben.
Welche drei Quellen sind so deine, wo du regelmäßig deine Informationen, deine Inspiration erziehst?
Also das eine ist Wired Magazine, finde ich wirklich ein tolles, also ich habe das US-amerikanische habe ich abonniert. Für mich ist es so die Quelle über die Zukunft, also sehr breit, technologisch, aber auch gesellschaftlich und das liest sich sehr gut und Experten, die da schreiben, das ist so eine Inspirationsquelle für mich auch. Und die zweite Inspirationsquelle sind meine Leute um mich rum. Ich bin selber nicht der wahnsinnig Technologie-Dings, aber alle in meinem Team oder links um mich rum kommen wieder mal mit einer Idee oder hast du das gesehen oder können wir das mal machen? Und das ist eigentlich, also von dem her auch super, weil sie sind irgendwie schon im Thema drin, motiviert und dann kannst du nur mal so reflektieren oder mal Gegenfragen stellen und zwei, dreimal weiterspinnen und dann ergibt sich schon was, wieder was, weil die Product Ownerin eher schon am Rumstudieren ist, wie sie das weitertreiben kann, also bist du schon wieder da einen Schritt weiter. Also eigentlich meine Leute um mich rum sind eine große Inspirationsquelle. Und das dritte ist simpel, LinkedIn ist Social Media für mich, die ich brauche, wo ich gewissen Sachen wirklich followe und andere springe ich einfach rauf und klicke mal was an. Aber LinkedIn ist für mich auch eine Suche.
Okay. Also Wired Magazine, deine Leute um dich herum und LinkedIn. Cool. Du hast ja dankenswerterweise schon ein, zwei Mal Espas Lab. Und wenn man Eingang des Espas Lab reinkommt, da ist ja diese schwarze Tür. Und ich habe mir ja vorgenommen, bei allen Menschen, mit denen ich diesen Podcast aufnehme, dass die sich aussuchen dürfen, dass ein Monat lang ein Zitat an dieser Tür steht. Welcher Satz soll das von dir sein?
Mein Satz wäre, frei nach Haruki Murakami, ich weiß nicht einmal, wie man ihn richtig ausspricht, wäre, das Leben ist ein Marathon. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, What I Talk About Running When I Talk About Running. Mhm. Also Haruki Murakami läuft tatsächlich Marathon, also er läuft jeden Tag.
Und, jeden Tag ein Marathon?
Nee, er läuft jeden Tag und trainiert, aber extrem diszipliniert auf diese Marathon. Also ich weiß nicht, ob heute immer noch, aber vor 10 Jahren, als er das Buch schrieb und damals auch schon über 20 Jahre. Aber er hat es sehr schön übertragen auch auf das Leben. Das Leben sollte nicht in Sprints ablaufen, weil das Leben ist ein Marathon. Man muss immer noch ein bisschen spatzig haben, was heißt spatzig? Reserve. Man muss immer noch ein bisschen Reserve haben, man muss langfristige Ziele haben und man darf sich nicht verausgaben auf 100 Metern, auf 2 Kilometern, sondern man muss das Leben wirklich immer mit ein bisschen Reserve und stetig angehen.
Cool. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, Karl.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lernen mit jeder Folge, was wir noch an diesem Podcast verbessern können. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab@post.ch. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Wengdorf. Merci und bis bald.